Ja, hallo liebe Hörer und willkommen zur 11. Ausgabe des Playing Penguin Podcasts. Ja, eine kleine Verspätung, aber ich hab's doch geschafft, zum Ostersonntag euch ein kleines Ei ins Nest zu legen. Denn diese Ausgabe beschäftigt sich heute an diesem sonnigen Ostersonntag mit dem Humble Indie Bundle Nummer 3. Oder sollte ich lieber sagen Humble Frozenbite Bundle Nummer 3? Ja, liebe Hörer, ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, in zahlreichen Foren und Internetseiten ist seit anderthalb Wochen die Hölle los, denn die Leute von Humble haben sich gedacht, Mensch, cool, nach den zwei coolen Bundles schüren wir mal ein drittes Bundle und dieses Mal suchen wir uns mal ein paar Spiele aus, die entweder schon für Linux erschienen sind, aber halt immer noch sehr, sehr qualitativ hochwertig sind. Und so hat es mich dann auch nicht großartig verwundert, dass vor circa zwei Wochen so unter holase.de ganz zufällig jemand ein Video gefunden hat auf einer YouTube-Plattform, wo ein kleiner Trailer gezeigt worden ist zum Humble Frozenbite Bundle 3. Und bevor man überhaupt weitere Informationen erfahren konnte oder bevor ich mir das Video anschauen konnte, war es dann auch wieder vom Netz genommen und ich dachte mir, entweder ist das ein interessanter Fake oder die Leute haben sich wirklich Mühe gegeben und es erscheint ein neues Bundle. Ich bin dann ganz normal zur Arbeit gefahren, kam abends wieder und wurde überrascht, denn dieses Humble Frozenbite Bundle war dann veröffentlicht. Nun ja, seit gut zwei Wochen läuft diese ganze Geschichte schon und dieses Mal sind wieder ganz, ganz tolle Spiele dabei, teilweise Spiele, von denen ich selber noch nicht mal etwas gehört habe und das hat schon mal etwas zu bedeuten. Und Spiele, die zuvor noch nicht für Linux erschienen sind. Unter anderem findet man in diesem Frozenbite Bundle das Spiel Trine, Shadowgrounds und Shadowgrounds Survivor und zwei Spiele, von denen ich noch nie in meinem Leben was gehört habe, zum Beispiel Splot und Jack Claw. Beides unveröffentlichte Spiele, entweder waren es Prototypen, die halt man einfach mal weggepackt hat, also die wirklich qualitativ nicht weiterentwickelt worden sind, oder Spiele, die halt gerade in der Entwicklung sind, wie Splot. Für alle Hörer, die es noch nicht wissen, was ist denn das Humble Frozenbite Bundle? Es ist quasi eine Zusammenfassung von den Humble-Machern, die gesagt haben, hey, pass mal auf, ihr macht fünf tolle Spiele und diese Spiele, die nehmen wir uns jetzt und packen die halt als Pay What You Want Package zusammen. Das soll heißen, du als Hörer kannst dir halt aussuchen, hey, was möchtest du bezahlen? Und kannst dann zum Beispiel $1 bezahlen. Dieses Geld wandert dann halt zu gleichen Teilen an die Firmen, die Spiele gemacht haben. In diesem Frozenbite Bundle ist es dann halt nur die Firma Frozenbite. Und man kann aber auch das Geld spenden, zum Beispiel an die Child's Play Organisation oder halt an andere wohltätige Organisationen. Das Besondere an diesen Humble Indie Bundles ist erstmal Pay What You Want, was ich gerade erklärt habe. Und sie sind DRM-frei. Und das ist das ziemlich komische oder das ziemlich coole an der ganzen Geschichte, denn diese Spiele sind DRM-frei und das bedeutet, dass man quasi sich nicht irgendwie zu einem Anbieter gängeln muss, der dann halt sagt, ey, pass mal auf, ich habe mir das Spiel jetzt gekauft und bevor ich spielen kann, muss ich mich erst an einem Server anmelden und dann werde ich freigeschaltet und wie die Internetverbindung steht nicht, weil dann kann ich nicht spielen oder so. Nein, so ist das nicht. Und das ist ziemlich besonders, gerade für die Linux-Hörer unter uns, denn es sind auch zwei Spiele bei, die Linux Game Publishing portiert hat. Das wären einmal Shadowgrounds und Shadowgrounds Survivor. Und diese beiden Spiele zum Beispiel, die wurden von Linux Game Publishing, wie gesagt, portiert. Und das waren die ersten beiden Spiele, die dann auch diesen DRM-Service von Linux Game Publishing genutzt haben. Das soll halt bedeuten, hey, Leute, passt mal auf, wenn die Server nicht funktionieren, könnt ihr nicht spielen. In der Theorie sollte sowas natürlich nicht passieren, aber wer die Vergangenheit kennt, sollte wissen, dass Linux Game Publishing zum Beispiel locker mal 9 Monate offline war und ich beide Spiele nicht spielen konnte. Und gerade in der Linux-Version ist es dann halt von diesen beiden Spielen so, dass dieses von Frozenbite entfernt wurde, dieses DRM, dass man beide Spiele ohne DRM spielen kann, genauso wie die anderen beiden. Ja, als Besonderheit kann man noch erwähnen, dass da halt auch noch ein Spiel dabei ist, das Jack Claw heißt. Es ist zum Beispiel ein unveröffentlichter Prototyp eines Spiels, von dem ich euch gleich noch erzählen werde. Das Lustige an der ganzen Geschichte ist, es ist nur für Windows erschienen und gerade sind die Leute dabei, also die Community quasi dabei, dieses Spiel auf Linux zu portieren. Ja, ich habe euch jetzt groß und breit erzählt, was das Humble Indie Bundle ist. Vielleicht nochmal ganz kurz, ich klicke mal einen Tab weiter. Also im Moment ist es so, dass ca. $842.000 eingenommen worden sind und dass 166.000 Leute sich dieses Spiel gekauft haben. Und wie bei den letzten Bundles, das finde ich auch sehr, sehr lustig im Grunde, sind die Linux-User halt die Leute, die sagen, ey, pass mal auf, wir zahlen am meisten, nämlich knapp $12. Während die Windows-Nutzer zum Beispiel gesagt haben, was will ich eigentlich damit, ich zahle nur 4. Ja, es ist ganz lustig, wenn man das mal sieht, weil es wird ja immer als Argument angeführt, dass man sagt, Linux als Spieleplattform, ach, das taugt eigentlich gar nichts. Die Leute sind nicht bereit zu bezahlen, diese Open Source und kostenlos Mentalität, da portieren wir nicht drauf. Und dieses Humble Indie Bundle beweist eigentlich, dass es genau das Gegenteil der Fall ist, denn für qualitativ hochwertige Software wird bezahlt. Und als kleine Anekdote am Rande vielleicht noch, die Besonderheit, man kann halt auch sehen, hey, die Top-Bezahler, und da liefern sich gerade der Gary Newman, heißt der, glaube ich, und der Notch, der Erfinder von Minecraft, der inzwischen Multimillionär ist, ein kleines Rennen, wer am meisten bezahlt, und im Moment zahlt jeder $2.000 und 1 Cent mehr als Gary Newman oder Notch, die betteln sich gerade, und im Moment ist der am meistbezahlteste Humble Indie Bundle Preis $2.04. Finde ich ganz lustig, das haben sie letztes Jahr auch schon, also beim letzten Bundle auch schon gemacht, nur mal so am Rande. Ja, kommen wir mal zu dem ersten Spiel, was ich euch dann auch einmal audiotechnisch vorstellen möchte. Und das ist mein persönliches Lieblingsspiel in diesem Humble Indie Bundle, muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Es ist nämlich Trine. Ja, zum Thema Trine, also nochmal ganz kurz, es ist halt bereits schon 2009 unter Windows erschienen. Und der zweite Teil, der ist auch schon fleißig in der Mache. Und es war ja lange Zeit auf der Kippe, erscheint Trine denn jetzt für Linux, ja oder nein? Also Frozenbyte hat sich da immer noch bedeckt gehalten, hat gesagt, hey, wie schaut's denn aus mit den Verkäufen von Shadowgrounds und Shadowgrounds Survivor? Und glücklicherweise ist das dann mit der Humble Indie Bundle Nummer 3 Premiere quasi für Linux erschienen. Ja, zur Story, also das ist eine sehr, sehr nette Story, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich liebe ja so kleine Fantasy-Geschichten. Und ja, Trine hat ja auch so eine kleine Fantasy-Geschichte. Und die lässt sich eigentlich relativ einfach erklären, aber ist auch gleichzeitig total cool. Ja, und es ist dann halt so, wie es in mittelalterlichen Geschichten eigentlich immer abläuft. Irgendjemand hat Mist gebaut und das Königreich steht vorm Abgrund. Und da haben sich halt drei mutige Helden dazu animiert oder gesagt, hey, pass mal auf, im Königreich, da ist jetzt gerade die Hölle los und alle sind damit beschäftigt, auszuwandern, sich zu verpieseln. Schnappen wir uns mal den größten und wertvollsten Diamanten, den es in dem Königreich gibt, nämlich den Trine. Und wie es der Zufall so will, hat sich natürlich nicht nur ein Held gedacht, ach Mensch, du, diesen Stein, den klaue ich mir nicht, auch nicht ein zweiter Held. Nein, es haben sich sogar drei Helden gleichzeitig gedacht, geil, diesen Stein, den will ich unbedingt haben, und ich breche in die Schatzkammer ein und schnappe mir diesen Stein. Da wären zum einen mal die Amazone, der Ritter und der Zauberer. Und alle drei haben sich zufällig in der Schatzkammer getroffen, haben sich gedacht, Mensch, cool, ich fasse den Stein an, will ihn mir mit nach Hause nehmen, will ihn mir in meine Bude stellen, aber irgendwie versteinern nach und nach die Protagonisten dieses Spiels. Und man findet am Anfang des Spiels dann halt heraus, oh Mensch, cool, dieser Stein, der ist verhext. Der möchte natürlich nicht gerne bei einem Dieb im Schatzfach landen. Und so hat sich der Stein dann gedacht, okay, gut, ich nehme diese Persönlichkeiten, diese Seelen gefangen. Und so kommt es halt dazu, dass alle drei Spieler oder alle drei Figuren in diesem Stein gefangen sind und sich daraus befreien müssen. Ja, und so beginnt das Spiel eigentlich. Und man kann es eigentlich als eine Mischung aus Super Mario, Zelda und ein bisschen Puzzle- und Knobelspiel bezeichnen. Denn Trine macht nämlich etwas, was eigentlich nur ein einziges Spiel vorher gemacht hat, was mir da so einfällt. Und zwar hieß das, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, The Lost Vikings. Ist, glaube ich, gefühlte 20 Jahre alt, wenn ich mich nicht täusche. Also ich hatte das damals, glaube ich, auf meinem DOS-Rechner. Und das Interessante an der Geschichte ist halt, diese drei Spieler, die haben halt unterschiedliche Fähigkeiten. Der Zauberer zum Beispiel, das ist nicht gerade der stärkste, der kräftigste, aber der hat halt einen Zauberstab, und dieser Zauberstab, der macht es ihm halt möglich, Gegenstände erscheinen zu lassen oder Gegenstände mit seiner magischen Hand zu bewegen. Währenddessen der Krieger das genaue Gegenteil ist. Er ist nämlich nicht besonders intelligent, aber dafür sehr, sehr stark, sehr, sehr kräftig und schwer, sodass er zum Beispiel Gegner ganz einfach kaputt kloppen kann oder mit seinem Schild Gegenstände blockieren kann, die auf einen zuschießen. Und dann gibt es natürlich noch die Amazone, die irgendwie so ein Mittelding aus allem ist. Die kann halt mit ihrem Enterhaken weite Ziele erreichen, die die anderen Spieler nicht erreichen. Oder sie kann halt mit ihrem Bogen aus der Distanz gewisse Animationen auslösen oder Rätselketten lösen. Und ja, Rätselketten ist auch eigentlich schon das richtige Stichwort zum Thema Trine. Denn diese drei Spieler, die ich jetzt gerade so beschrieben habe, die müssen halt innerhalb dieser Story miteinander interagieren, miteinander arbeiten. Und es ist eigentlich vom Spieldesign her ganz, ganz schwer, mit nur einem einzigen Spieler dieses Spiel zu lösen oder diese Level zu lösen. Es kommt halt darauf an, dass man mit mindestens zwei Spielern immer abwechselnd interagiert. Also die Level sind zum Beispiel so aufgebaut, dass der Zauberer eine Kiste erstellen muss, damit der Krieger drauf hüpfen kann. Der Krieger schubst dann ein Seil durchtrennt er mit seinem Schwert, währenddessen die Amazone dann mit ihrem Enterhaken sich dann durch ein Hindernis schwingen kann. Und so sind die ganzen Level in diesem Spiel aufgebaut. Und dieses Dreiergespann, ja, es ist einfach nur nett gemacht. Also ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich bin von diesem Spiel mehr als begeistert. Ja, das Rätseldesign ist halt in diesem Spiel wirklich das herausragendste, was ich in meinem Leben gesehen habe. Und ich habe schon viele Jump-and-Run-Spiele gespielt. Denn es kommt halt, wie gesagt, auf die Kombination dieser drei Klassen an, die sich halt im Spiel durch das Drücken der Tasten 1, 2, 3 ganz einfach wechseln lassen. Also auch schon mitten in einer Handlung kann man dann zwischen zwei Aktionen wechseln, zwischen dem Zauberer und dem Magier, zwischen dem Zauberer und dem Krieger zum Beispiel. Und das macht dieses Spiel sehr, sehr reizvoll und auch den Wiederspielswert, der ist sehr, sehr hoch. Also ich habe zum Beispiel die ersten drei Levels mindestens zweimal neu gestartet, weil ich sie dann einfach mal mit dem Schwerpunkt auf dem Krieger lösen wollte oder nur die Amazone nutzen wollte. Und das ist wirklich genial gemacht, weil es führen in diesem Spiel mindestens zwei Wege ans Ziel. Also ich habe noch kein Level gesehen, wo man wirklich nur stranks nur eine Persönlichkeit oder einen Lösungsweg spielen muss. Und ich habe das ganze Spiel jetzt etwa 2 Stunden gespielt, bin also storytechnisch so etwa Anfang bis Mitte. Und was ich auch sehr, sehr nett an diesem Spiel finde, auf dem ersten Blick oder wenn man Screenshots sieht, sieht das Ganze sehr, sehr zweidimensional aus, was allerdings tierisch, tierisch täuscht. Die Entwickler von Frozenbyte, die nutzen nämlich dieses 3D-Grafikgerüst und diese 2D-isometrische Ansicht, wie man sie auch immer bezeichnen möchte, um gewisse Rätsel besonders hervorzuheben oder Hinweise zu geben. Also das Coolste, was mir zum Beispiel so spontan an diesem Spiel eingefallen ist, ist der zweite Level, also nach dem Tutorial landet man in einem Level und dann wundern die sich, hey Leute, wir sind jetzt in diesem Stein gefangen, wie kommen wir da raus? Ja, gehen wir mal zu dem Magier mit dem Zaubertrank, das passt schon irgendwie. Und man läuft dann da so durch diese Levels von links nach rechts und stellt dann irgendwann fest, okay, gut, hier komme ich nicht weiter. Und dann bewegt sich die Kamera, je nachdem, wo man hinläuft, immer so perspektivisch ein bisschen weiter nach oben, nach unten. Die Kamera kippt sich ein bisschen und so entsteht ein enormer Tiefeneffekt und auch so versteckte Hinweise oder Möglichkeiten, wie man ein Rätsel lösen kann, werden dadurch in den Vordergrund gehoben, ohne dass man diese Lösung quasi vorgibt. Ich kann es sehr, sehr schwer erklären, aber es ist wirklich genial gemacht. Also dieses Spiel überrascht einen ständig wieder, wie durch einen Perspektivwechsel sich ein Rätsel auf einmal erklärt oder eben nicht erklärt. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr schön gemacht. Ja, das ganze Spiel auf der technischen Seite kann man sagen, es basiert halt auf einem OpenGL-Renderer, wie man das auch schon so unter Linux kennt, aber auch unter der Windows-Version ist das so. Und es lässt sich mit Gamepad oder mit Tastatur und Maus spielen. Ich persönlich bevorzuge eigenartigerweise Tastatur und Maus, weil das halt die präziseste Steuerung für dieses Spiel ist. Allerdings zum Beispiel mein Kumpel, der spielt das ganz gerne mit dem Gamepad. Ja, zur Portierung selbst kann man nur sagen, Frozen Byte hat sich unter Linux wirklich richtig, richtig, richtig ins Zeug gelegt. Es gibt eine 64-Bit-Version, es gibt eine 32-Bit-Version. Die Portierung ist nahezu bugfrei. Also ich habe jetzt mal so die großen deutschen Linux-Foren durchgeblättert und bis auf ein einziges Problem mit der 64-Bit-Version, dass der Sound da am Anfang hängt, was inzwischen auch schon gepatcht ist, gab es wirklich keine Probleme. Und ich muss auch sagen, die 64-Bit-Version, die ist wirklich sehr performant gemacht. Ist also nicht irgendwie wie die meisten Pseudo-64-Bit-Versionen, wo dann irgendwelche 32-Bit-Bibliotheken mitgeliefert werden. Nein, es ist wirklich echtes 64-Bit. Ja, ansonsten von der technischen Seite, soundtechnisch super, toller Stereo-Sound, die Übersetzung ins Deutsche ist den Leuten auch sehr gut gelungen, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich habe das Gefühl, das Spiel haben sie in den Staaten mit einem deutschsprachigen Synchronsprecher synchronisiert. Ich kann mich da allerdings täuschen. Zum einen ist mir die Stimme von den Hauptcharakteren oder von Nebencharakteren sind mir diese Stimmen relativ unbekannt. Zum anderen sind denen da einige lustige Verdeutschlichungen, würde ich sie mal nennen, aufgefallen in diesem Spiel. Also jeder, der die ersten zwei, drei Level spielt und genau hinhört, wird feststellen, dass da jemand einen amerikanischen Akzent hat und teilweise Wörter wirklich ulkig betont. Ich kann es leider schlecht nachmachen, aber achtet mal drauf. Das ist ein nettes Gimmick oder ein unfreiwilliger Fehler in diesem Spiel, wie man es auch immer nennen möchte. Ja, mein Fazit zum Trine, also zum ersten Humble Frozen Byte Bundle Spiel, ist halt sehr, sehr positiv, sowohl von der technischen als auch spielerischen Seite. Dieses Spiel hat mich mitgerissen und ihr könnt mir glauben, ich saß die letzten anderthalb Wochen mit dem Netbook in der S-Bahn und habe dieses Spiel gezockt, was ich normalerweise nie mache, aber dieses Spiel fasziniert einen wirklich. Und alleine aus diesem Grund würde ich mir das Humble Frozen Byte Bundle schon kaufen, aber es gibt natürlich auch noch vier andere Gründe. Und ja, würde ich mal vorschlagen, dass ich da zum nächsten Punkt weitergehe. Das wäre dann nämlich das Spiel Shadowruns und Shadowgun Survivor. Ja, auch zwei sehr, sehr gute Spiele. Und wie ich eingangs schon erwähnt habe, sind diese Spiele auch für Linux bereits von Linux Game Publishing portiert worden. Aber halt, wie gesagt, mit DRM. Und in dem Humble Frozen Byte Bundle ist das Ganze DRM-frei. Und ja, zur Story kann man das ganz kurz sagen. Also das Spiel selbst spielt halt auf einer Weltraumkolonie, also das Shadowgrounds jetzt, auf einem, ja, so terraformten Planeten, wo die Welt wirklich in Ordnung ist, wo quasi die Regierung der Welt die Erde 2.0 ins Leben gerufen hat. Die ist also zu einem benachbarten Planeten geflogen, hat sich gedacht, cool, da reisen wir jetzt hin und machen quasi alles das besser als das, was wir auf der Erde gemacht haben, denn die Erde ist ja total verstrahlt, verschmutzt und dreckig. Also machen wir dasselbe halt nochmal, aber in lila, auf einem anderen Planeten. Und von dieser besseren Zukunft geprellt, hat sich dann ein sogenannter Wesley Tyler einfach mal auf die Suche gemacht nach Arbeit und ist auf diesem neuen Planeten angesiedelt und hat sich dort niedergelassen als Mechaniker. So wie man sich das eigentlich auch vorstellt. Und dieser Mechaniker, der schraubt da halt gerade so an seinem Space, an seinem Weltraum, Auto, wie man es auch immer nennen möchte. Und stellt dann eines Tages fest, ach Mensch, verdammt, das Licht ist aus, Mist, die Glühbirne ist wieder hin, gehe ich mal los und wechsle die Glühbirne aus. Dann will er den Lichtschalter anmachen, stellt aber fest, verdammt, das ist nicht nur die Glühbirne, die gerade im Po ist. Und so kommt halt eins zum anderen, er schnappt sich eine Taschenlampe, und will dann vor die Haustür gehen quasi und stellt fest, oh Gott, hier ist ja alles verwüstet und der Strom und die Transformatoren sind ausgefallen, hier ist ja die Hölle los. Und so kommt halt eins zum anderen und dieser Wesley Tyler ist dann halt quasi mitten in einer Invasion von Aliens und er schnappt sich dann halt ganz zufällig eine Waffe und ballert sich dann halt quasi durch förmliche Alien-Monster-Herden. Das Besondere ist, anders als man das vielleicht vermutet hatte, handelt es sich bei Shadowgrounds und Shadowgrounds Survivor nicht um einen Ego-Shooter im eigentlichen Sinne, sondern mehr als ein Third-Person Top-View Side-Scroll-Shooter, wie man das auch mal nennen möchte. Es ist eine interessante Kombination, sodass man halt quasi aus der Vogelperspektive seinen Protagonisten sieht. Und das Besondere halt ist, das ganze Spiel lebt halt von der Soundkulisse und von dem Aufbau der Spannung über die Soundkulisse und über die Perspektive, über diese Vogelperspektive, weil dieser Wesley Tyler, der läuft dann halt so durch diese verwüsteten Städte und durch diese unterirdischen Basen. Und überall an der Seite, links von rechts von ihm, sieht man dann so, wie Aliens aus dem Boden krabbeln oder irgendwelche Leichenteile, ich sag mal, weggeschoben werden. Und es ist alles nicht besonders schön und sehr, sehr beklemmt, wenn ich ehrlich bin. Und das sorgt halt für ganz, ganz viel Spannung in diesem Spiel. Und im weiteren Spielverlauf ergibt sich dann auch, warum sind die Aliens hier und was machen die eigentlich hier großartig und wie geht's weiter mit dem Ganzen. Es ist halt sehr, sehr cool gemacht. Was ich dennoch sehr, sehr schade finde, ist, dass dieses Spiel zumindest in dem Humble Frozen Byte Bundle nicht für deutschsprachige Spiele synchronisiert oder lokalisiert wurde. Das ganze Spiel ist nämlich komplett in Englisch gehalten und selbst die englische Übersetzung von dem Ganzen ist nicht wirklich, naja, sagen wir mal, nicht wirklich hochwertig. Also textlich versteht das auch jeder mit seinem Schulenglisch, das ist ja nicht das Problem und das finde ich auch gar nicht so schlecht. Aber es ist halt storytechnisch relativ oberflächlich. Auch für Leute, die halt Englisch sprechen. Ich glaube, die ganze Story, die erklärt sich meistens von selbst. Ist leider häufig in so Shootern der Fall. Ja, der Englisch, das mangelnde Englisch oder die deutsche Synchronisation, die nicht vorhanden ist in dieser Humble-Version, ist halt der größte Knackpunkt an dem Spiel. Denn ich kann mir auch gut vorstellen, dass es hier einige Hörer gibt, die zwar Englisch sprechen, aber deren Englisch nicht eine Muttersprache ist, sondern vielmehr eine gelernte Sprache aus der Schule. Und für die ist dieses Spiel halt einstiegsmäßig nicht so unbedingt das Beste. Ja, zur Technik kann man sagen, also dafür, dass es halt 2005 erschienen ist, es schaut sich noch ganz nett an. Also sowohl von der grafischen als auch von der technischen Seite schaut sich das Ganze noch ganz nett an. Es ist ganz nett umgesetzt, die Effekte und die Texturen sind natürlich nicht mehr auf dem Stand der Zeit. Aber immer noch nett anzusehen. Zum Thema Sound muss ich sagen, der ist den Entwicklern sehr, sehr gut gelungen. Also soweit ich das jetzt gerade hier so meine Recherchen festgestellt habe, ist das ja das erste Spiel von Frozen Byte, was die veröffentlicht haben. Und dafür haben die wirklich soundtechnisch top, muss man ganz ehrlich sagen, baut schon Spannung auf. Ja, und vom Gameplay her ist das also, ich würde sagen, oberer Durchschnitt. Ganz nett, allerdings nichts Weltbewegendes. Und ja, was kann man sonst noch dazu sagen? Also zur Portierung kann man vielleicht nochmal ganz kurz was erzählen. Und zwar scheint es sich hierbei um eine, ich sag mal, aufgemotzte Linus Game Publishing Portierung zu handeln. Denn was mir halt aufgefallen ist während des Spielens, es gibt einige kleinere Fehler, also zum Beispiel Lappentexte über Textboxen hinaus. Oder gewisse Buttons sind halt unsichtbar oder leicht verschoben und lassen sich nicht genau anklicken. Alles gar nicht so schlimm, es sind alles nur optische Bugs. Aber diese Bugs gab es zum Beispiel in der Linux Game Publishing Version nicht. Ich habe da teilweise das Bauchgefühl, was mich allerdings mangels Windows-Version oder mangels einer Alternativversion nicht bestätigen kann. Ich habe halt das Gefühl, dass da die eine oder andere Schriftart ausgetauscht wurde. Das würde nämlich den überlappenden Text erklären. Ansonsten kann ich Shadowgones jedem empfehlen, der halt so Third-Person-Shooter mag und auf seine beklemmende Alien-Story-Geschichte steht. Ja, und zu Shadowgones gibt es dann auch noch ein Prequel oder einen inoffiziellen Nachfolger, nämlich Shadowgrounds Survivor. Und Shadowgrounds Survivor ist halt quasi Shadowgrounds mit einer aufgemotzten Grafik-Engine und einer etwas anderem Schwerpunkt, was die Story angeht. Also es spielt sich halt quasi ähnlich wie damals bei Half-Life, das Blue Shift. Ein anderer Protagonist, selbe Handlung, auch ganz nett. Grafisch gesehen natürlich weitaus weiter, also dafür, dass das Spiel halt 2 Jahre später erschienen ist, lässt sich das ganz gut ausmachen, also die Grafikeffekte sind wirklich top. Storytechnisch ist das Ganze genauso wie Shadowgrounds auch aufgebaut, also auch wieder Textboxen und alles in Englisch, aber halt wesentlich netter aufgebaut und wesentlich spannender. Also die Erzählform hat sich in diesem Spiel ein klein wenig geändert. Während man im ersten Shadowgrounds Spannung dadurch aufbaute, dass man nicht wusste, was einem auf einen zukommt, ist die Spannungskurve oder der Spannungsaufbau in Shadowrun Survivor ein anderer. Dort wird halt ein ganz großer Schwerpunkt darauf gelegt, auf das Erforschen oder auf das Links und Rechts weggehen und auf das genaue Hinhören. Oh Mensch, du, da krabbelst jetzt gerade oder da kratzt jemand gegen die Tür. Was könnte das sein? Und es wird halt ganz viel Story dadurch erzählt, dass der Spieler ein bisschen was erforscht. Dass er dann zum Beispiel in einem Büro, was halt nicht auf dem direkten Weg zum Ziel liegt, dass man da dann zum Beispiel mal eine Texttafel liest und dann halt so Tagebücher eines Spielers liest. Ist wirklich nett gemacht. Wie gesagt, auch wieder auf Englisch, aber wie ich finde, wie gesagt, ein sehr, sehr einfaches Englisch, ein leicht verständliches Englisch. Und was mir da in diesem Shadowgun Survivor sehr, sehr gut gefallen hat, ist die Erzählform. Ansonsten kann ich jedem Spieler auch raten, wer Shadowgun mag, wird auch Shadowgun Survivor lieben. Es sind eigentlich nur zwei Spiele aus anderen Perspektiven erzählt und das Shadowgun Survivor ist technisch halt viel, viel weiter. Ja, eine Besonderheit zur Linux-Portierung habe ich dann doch noch gefunden. Zum einen gibt es die erste offizielle Unterstützung von NVIDIA Physics in einem Linux-Spiel. Für alle, die noch nicht wissen, was NVIDIA Physics ist, das musste ich selber erstmal herausfinden, aber es, wie der Name es schon sagt, es sind halt Physikeffekte, die über die Grafikkarte eures Computers gerendert werden. Und diese Grafikeffekte, die laufen dann halt quasi in diesem Spiel. Also es ist sehr, sehr schön eingebettet, es wirkt auch nicht irgendwie aufgesetzt. Man kann zum Beispiel, wenn man in diesem Shadowground Survivor eine Kiste wegschießt, dann explodiert diese physikalisch korrekt und fliegt dann halt über den Bildschirm durchs Bild und landet dann dort, wo sie auch im echten Leben auch landen würde. Ein sehr netter gemachter Effekt, der meine Nvidia-Grafikkarte, die auch schon 3 Jahre auf dem Buckel hat, nicht zu sehr belastet. Auch sehr, sehr schön gemacht das Ganze. Ein nettes optisches Gimmick, was allerdings nicht unbedingt zugeschaltet werden muss und es scheint auch auf AT-Karten zu laufen, also keine Sorge, was ihr da wirklich nur braucht, sind die proprietären Treiber. Und wer es halt nicht braucht oder wer Performance sparen möchte, kann gerne diese Effekte ausschalten. Im Spiel sind sie dann nicht mehr ganz so realistisch, sondern irgendwie schon statisch voranimiert. So kommt es mir zumindest vor. Ja, was an beiden Portierungen leider fehlt, sind zum einen der mittelmäßige Map-Editor und der Coop-Modus. In Shadowgrounds und Shadowgrounds Survivor, beide Spiele kann man halt im Coop-Modus spielen, allerdings nur in der Windows-Version. Ich habe mich da mal ein bisschen schlau gemacht und es liegt halt zum größten Teil daran, dass SDL, also eine Programmbibliothek, das Ganze nicht so unterstützt. Inzwischen scheint es in SDL eine Implementierung für so mehrere Tastaturen, mehrere Gamepads zu geben, aber die Portierung lässt da noch ein wenig auf sich warten. Ist allerdings, wie ich finde, nicht ganz so schlimm, es macht alleine halt auch noch einen Heiden Spaß. Ja, das sind die drei großen Spiele, die es in das Humble Frozen Byte Bundle geschafft haben. Und dann gibt es natürlich noch zwei Spiele, die ich euch nicht vorenthalten möchte, die allerdings beide noch nicht erschienen sind, beziehungsweise die noch nicht für Linux kompiliert oder veröffentlicht oder gebastelt worden sind. Ja, das nächste und letzte Spiel, von dem ich euch berichten möchte, das ist Jack Claw. Ja, Jack Claw sollte, so wie es ausschaut, der inoffizielle Nachfolger oder der offizielle Nachfolger zu Shadowgun Survivor werden. Und storytechnisch ist nicht viel bekannt, es ist wie gesagt ein Prototyp. Nur so viel sei gesagt, es ist halt ein Mensch, der sich dachte, ach Mensch, ich habe ja schon 2 Hände und ich bin mechanisch begabt, baue ich mir doch einfach mal eine 3. Hand, mit dem ich dann halt jedem, den ich nicht mag oder was ich nicht mag, womit ich dann halt Sachen hochheben kann. Ja, das ist quasi Jack Claw in kurz erzählt. Aber so kurz lässt sich das Ganze dann doch nicht erzählen, denn diese Jack Claw oder diese Hand von diesem Jack, die Claw halt, die lässt sich halt für allerlei Schabernack zweckentfremden, also dieser Bonus-Level oder dieser Demo-Level, der spielt halt in einer Straße und dieser Jack schnappt sich dann halt seinen Greifarm und greift dann zum Beispiel nach Autos, nach Kisten, nach Straßenlaternen, Türen, was er so findet, nimmt das, zerreißt das, schmeißt das irgendwo hin und ist ganz nett gemacht. Allerdings, wie der Name schon sagt, nur für Windows erschienen, was ich persönlich sehr, sehr schade finde, aber ist auch klar, ne, wenn es eine sehr, sehr frühe Alpha-Version ist, wo noch nicht mal die Story steht, kann ich es verstehen. Lässt sich leider auch nur im Moment auf einem Xbox 360 Controller spielen und auch nur unter Windows mit mindestens Windows XP Service Pack 2. Ich persönlich habe es ganz kurz beim Kumpel gespielt, weil ich halt keine Windows-Installation auf dem Rechner habe. Und unter Wine lässt sich das Ganze leider nicht starten. Ja, lässt sich ganz gut spielen, ist ganz nett. So für zwischendurch. Und das Coole ist halt, die Leute von Frozenbyte haben sich gedacht, hey cool, da veröffentlichen wir jetzt mal den Source Code von und gucken wir mal, was die Community veröffentlicht oder was die Community daraus macht. Und es sind jetzt anscheinend Portierungen für Linux und macOS in der Mache und die Windows-Version lässt sich inzwischen, so wie ich es jetzt gerade gelesen habe, haha, auch mit Tastatur und Maus spielen. Ja, das letzte Spiel, über das ich am wenigsten weiß, weil es halt noch nicht veröffentlicht ist und weil auch irgendwie kein Material dazu vorhanden ist, außer ein etwa 13 Sekunden langer Trailer, ist Splot. Splot wird wahrscheinlich auch für Linux erscheinen und wird ein sehr, sehr Comic angehauchtes Spiel auch von Frozenbyte werden. Zur Story kann ich selber noch nicht viel sagen. Also es scheint ganz nett zu sein, scheint einen ganz netten Humor zu haben. Aber was Splot jetzt letztendlich ist, kann ich euch leider auch nicht sagen. Da bin ich allerdings mal gespannt. Und jeder Spieler, der das Humble Frozenbyte Bundle 3 kauft, ist halt automatisch Vorbesteller von Splot. Es wird wahrscheinlich Mitte des Jahres erscheinen und ich bin sehr, sehr gespannt. Und in einem der nächsten Casts, wenn ich mehr weiß oder wenn dieses Spiel endlich veröffentlicht wird, werde ich selbstverständlich darüber berichten. Ja, was gibt es sonst noch so zu sagen? Ich habe jetzt quasi die drei Spiele mehr oder weniger ausführlich beleuchtet. Und ich bin auch sehr, sehr zufrieden mit diesem Package. Und was man noch so als kleine Gimmicks am Rande erwähnen kann, zu den meisten Spielen gibt es Aktivierungscodes, wenn man sich dieses Bundle kauft, für Steam und Desura oder OnLive. Mit diesen Codes kann man quasi seine Spiele auch in Steam, in Desura oder OnLive integrieren, was ich ganz nett finde und auch ein nettes Gimmick ist für den Fall, dass diese Downloads halt nicht mehr vorhanden sind oder man den Zugangscode verloren hat, kann man sich das immer noch in die Steam-Liste laden. Ja, einen Soundtrack gibt es natürlich auch zu den meisten Spielen, also zu Jack Claw gibt es natürlich keinen, aber zu Shadowgones und Trine gibt es einen sehr, sehr schön gemachten Soundtrack, den ich mir auch ganz gerne mal zum Runterkommen anhöre. Ganz nett gemacht, nichts Besonderes, aber schön zum Anhören. Ja, liebe Hörer, das war's auch schon mit dieser etwas spontanen und leicht durcheinander gekommenen Playing Penguin Podcast Ausgabe 11. Ich könnte jetzt noch stundenlang etwas über die Zukunft vom Podcast erzählen oder auch über die nächsten Spiele, über die ich berichten möchte. Aber meine Stimme versagt langsam. Ich glaube, ich kriege eine Kehlkopfentzündung. Das wird sehr, sehr spaßig. Und deswegen würde ich sagen, verabschiede ich mich bei euch. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr jetzt noch die Zeit nutzt, die verbliebenen 2 Tage, um euch dieses wirklich spannende und coole Bundle zu kaufen. Wie gesagt, es lohnt sich und ich persönlich habe meine 5 Euro investiert. Ich finde, es ist ein fairer Preis dafür, dass ich Schüler bin. Kauft euch dieses Humble Frozenbyte Bundle, es ist wirklich der Hammer. Ihr habt jetzt laut Counter noch 2 Tage und 6 Stunden Zeit. Wenn ihr diesen Cast hört, wahrscheinlich nur noch 2 Tage. Haha. Also ran an den Rechner, geht auf humblebundle.com und kümmert euch darum, dass ihr dieses Bundle kriegt. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Zocken. Den nächsten Playing Penguin Podcast hört ihr, wenn nicht alles wieder schief geht und ich doch nicht noch eine Entzündung kriege, am 1. Mai. Dieses Mal dann mit den Themen Oil Rush und einem kleinen Überraschungsgast, zu dem ich noch nicht viel sagen möchte. Lasst euch überraschen. Bis dahin genießt die Osterfeiertage, das schöne Wetter und zockt nicht so viel. Bis dahin, euer Christian.